Es ist ganz klar, dass das Wissen mit unserem Kopf zu tun hat. Das 2 und 2, 4 ist keine Fingersache, wie man in der ersten Klasse meint, sondern ist eine Kopfsache. Und dass das Sehen mit unseren Augen zu tun hat, ist auch klar. Alpenpanorama und Blütenpracht ist einfach Sache der Augen. Und all die sind zu bedauern, die das so nicht mehr sehen können. Und das Lieben hat es mit dem Herzen zu tun. Lieben ist Herzenssache. Und der Glaube an Gott, Glaube an Jesus, Glaube an den Heiligen Geist, was ist denn das für eine Sache? Erste Antwort: Der Glaube hat es mit unserer Gewohnheit zu tun. So hören wir das manchmal, schon der Großvater, der zog sonntags den schwarzen Gehrock an und marschierte los. Und wenn der marschierte, marschierte auch der Vater los. Und weil der Vater marschierte, marschierten die Kinder auch los. Boah, uns hat man doch früher nicht gefragt, ob wir in den Kindergottesdienst wollen. Das war überhaupt gar keine Frage. Man stülpte uns die Matrosenanzüge über und dann ging's los. Heute fragt man, hast du Lust? Bist du motiviert? Gehst du denn gerne? Als ob ein Kind gerne gehen würde. Fragen wir denn bei der Schule auch so, wenn jetzt morgen die Schule wieder losgeht? Oh, lieber Fritz, bist du denn motiviert, in die Schule zu gehen? Gehst du denn gern zur Klassenarbeit? Nee, hey Freunde, wir sind mitgegangen. Das war ein Stück Gewohnheit. Und Albert Schweitzer, der Urwalddoktor, der wahrlich alles andere als ein Pietist war, hat gesagt, dass er durch dieses Mitgehen zum Glauben gekommen sei. Also, erste Antwort, Glauben ist eine Gewohnheitssache. Und die Zweiten sagen, das ist natürlich eine Geschmackssache. Der eine, der geht eben ins Snickers-Stadion und interessiert sich an den Neuzugängen des VfB, ob denn der Brasilianer Elber nun auch wirklich ein guter Stürmer ist. Und die anderen, die gehen in die Liederhalle und warten auf ein neues Orchester aus Boston oder Philadelphia. Und die Dritten, die gehen zur Staatsgalerie, weil dort ein paar neue Bilder nun wieder endlich aufgehängt sind. Und die Vierten, die gehen eben ins Marché, weil sie Gourmet sind und eben dort ihre Sonntagsfreude finden. Und so gehen eben manche auch in die Schlosskirche, weil sie eine religiöse Ader haben, weil sie Gesang und Predigt einfach lieben, schmecken und sehen. Für jeden Geschmack etwas, verschieden in verschiedenen Kirchen. Glaube sei Geschmackssache. Und die dritte Antwort: Glaube habe etwas mit dem Gefühl zu tun. Glaubende sind nun einmal keine Salzstücke. Die Botschaft lässt sie nicht kalt. Irgendetwas muss sich ja bewegen, wenigstens ein erhöhter Pulsschlag oder ein heiliger Schauer den Rücken hinunter. Eine Frau sagte immer, sie könne deshalb nicht zu meinen Gottesdiensten kommen, weil sie immer heulen müsse. Sie könne nicht kommen, sie müsse immer heulen. Großartig, wenn deine Predigt so auf die Tränendrüse drückt. Sehen Sie, ohne Feeling kein Glaube, sagen unsere jungen Leute. Sie wollen high sein, Gefühle zeigen und Gefühle haben, ist einfach in. Glaube ist Gefühlssache. Es gibt noch mehr Antworten. Aber hören wir jetzt auf diesen Apostel, der sagt, in seinem Brief an die römischen Christen. Er sagt, Glaube ist eine feste Zuversicht, eine klare Gewissheit, ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Gott hat uns seinen einzigen Sohn anvertraut und deshalb können und sollen wir ihm grundlos vertrauen. Glaube ist Vertrauenssache. Das ist wichtig. Glaube ist einzig und allein Vertrauenssache. Sehen Sie, sonst haben wir doch immer, geben wir es zu, unsere heimlichen Zweifel. Merkt ihr das gerade bei jüngeren Verheirateten, wo er oder sie fragt, und von heimlichen Zweifeln besallen sind, wird denn diese unsere Ehe halten? Kann ich meinem Partner heute oder heute noch wirklich und fest vertrauen? Wie eine giftige Wurzel steckt diese Frage in jungen Ehen. Man vertraut nicht ganz. Vielleicht kann man auch gar nicht. Und dann bei Eltern, zu ihren heranwachsenden Kindern. Sie lieben sie, sie tun auch alles für sie. Aber in ihnen jene bohrende Frage, bleiben sie denn auf dem rechten Weg? Werden sie die richtigen Lebenspartner finden? Werden sie und müssen sie mit dieser Anlage nicht überhaupt scheitern? Man atmet tief, wenn man an seine Kinder denkt. Und wieder andere, wo sie eigentlich vertrauen sollten in ihren Vorgesetzten im Geschäft, aber da ist auch jenes Misstrauen, hat er mich schon nicht schon längst auf die Streichliste gesetzt und wartet nur die nächste Gelegenheit ab, bis er auch mich vor die Tür setzt. Wir haben gar kein Vertrauen mehr. Irgendwo steckt in uns diese böse Wurzel, voll von Zweifeln. Aber liebe Freunde, bei Gott sollen wir nicht zweifeln, keinen Hauch von Skepsis in unseren Herzen zurücklassen und zurückbehalten, eine felsenfeste Zuversicht gewinnen, wenn alles bricht. Gott verlässt mich nicht. Man kann das nicht machen, aber man kann auch darum bitten. Man kann darum bitten, Herr, in dieser Zeit, wo ich nirgends mehr richtig Vertrauen habe und nicht weiß, wo ich noch stehen kann, Herr, wenn alles bricht und wie viele Böden sind in Ihrem Leben schon gebrochen, wenn alles durchbricht, Gott verlässt mich nicht. Das ist es, nicht zweifeln an diesem Gott. Glaube kein Gewohnheits-, Geschmacks- oder Gefühlssache, Glaube Vertrauenssache. Und nun eben sollen wir das noch einmal an unserem alten Abraham studieren, der uns so treu durch dieses Jahr begleitet hat. Wie ein Lehrer gegen Schluss des Kapitels oder gegen Schluss des Buches, das er behandelt hat, noch einmal repetiert, noch einmal Dinge aufruft, die man eigentlich schon kennt, aber die er noch tiefer einem einprägen will. Repetition ist eines der wichtigsten Dinge des Lernens überhaupt. So sind wir aufgefordert zu repetieren, zu wiederholen, uns zu erinnern, ins Gedächtnis zurückzurufen, dass es uns nicht gleich wieder entfällt, wenn diese Reihe zu Ende ist. Es soll uns als Lernstoff bleiben aus dieser Glaubensschule. Und in diesen drei Versen unterstreicht er drei wichtige Etappen, die wir auch durchschritten haben, mit drei Begriffen. Er spricht hier vom Wagnis, vom Wohnen und vom Warten. Da heißt es, er wagt. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, das ist der Vers 8. Als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus. Also, jetzt gehen wir noch einmal zurück nach unserem geliebten alten Ort Ur. Und diese chaldäische Siedlung ist ja im heutigen irakischen Mugatscha, hart an der Grenze zum Iran gelegen und durch umfangreiche Grabungen freigelegt. Und Kenner sagen, es sei eine 1300 Meter lange Stadtanlage, also ungewöhnlich groß für die damalige Zeit. Da waren ja Bazars für Gewürzhändler, man hat viele Gewürzkrüge ausgegraben, da waren stattliche Bürgerhäuser und da waren vor allem jene seltsamen Hügel mit Treppen, die einige Rätsel aufgaben, bis man merkte und herausbrachte, diese Hügel mit den Treppen, das waren die Heiligtümer der damaligen Mondanbeter, von denen ja auch der Abraham gestammt hat. Abends, wenn die heiße Sonne nicht mehr so herunterbrannte, wenn es kühl geworden ist, dann ging man auf diese Berge hinauf und betete gleichsam den Mond an. Und von daher müssen Sie auch jenen seltsamen Satz verstehen in der Bibel, den wir schon gar nicht verstehen, wo es heißt im Psalm, der Herr behüte dich, dass dich die Sonne des Tages nicht steche, noch der Mond des Nachts. Ich habe das oft nicht verstanden. Ich weiß von Sonnenstich, aber ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der einen Mondstich hatte. Und deshalb, wieso der Mond stechen kann. Es ist in Erinnerung an diese Mondanbeter gesagt, bei denen tatsächlich der Mund sie so gestochen hat, dass sie nicht mehr klar bei Sinnen waren, dass sie vom Glauben anderer abgefallen sind. Sehen Sie, von daher kommt ja dieser Abraham. Und dem sagt Gott eines Tages, geh, geh. Es war ja gar kein Rastplatz für schmutzige Kameltreiber. Es war nicht irgendein Ort, an dem man gern wieder weiterzog. Es war ja eine behagliche Wohnstätte. Und Gott sagt, geh. Und noch einmal sieht sich dieser Abraham um. Er sieht sein Geschäft, er sieht seine Heimat, er sieht die schönen Berge, er sieht auch diese Hügel, wo er nachts oft gestanden hat. Und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Natürlich kamen ihm seine Zweifel. Herr, wohin sollst du denn gehen? Und Abraham zweifelt nicht, ob denn das ein echter Ruf sei. Oder doch, vielleicht letztlich doch eine Einwirkung dieses gefährlichen und lebendigen Mondes. Meister Eckhart, der Mystiker des 13. Jahrhunderts, der in diesen Jahren wieder eine Neuauflage erlebt, der man schon längst abgeschrieben hatte, Mystiker sind heute wieder gefragt. Und der sagte, Glaube hat es mit Gelassenheit zu tun. Das heißt, mit sich loslassen oder anders übersetzt, sich Gott überlassen. Glaube hat es immer mehr mit dem Lassen als mit dem Machen zu tun. Verstehen Sie? Glauben hat es immer mehr mit dem Machen, mit dem Lassen als mit dem Machen zu tun. Wir sind gerne Menschen, die etwas aus sich machen wollen, wenigstens in jungen Jahren. Wir sind hoffentlich gerne Schaffer, die etwas für sich schaffen wollen. Einer, der nichts schafft, hat in unserem Ländle überhaupt gar keinen Platz und keine Berechtigung zu leben. Und auch Jean-Paul Sartre, dieser Franzose, sagt, der Mensch ist, was er aus sich macht. So können wir es auch in guten Häusern hören. Der Mensch ist, was er aus sich macht. Wehe, wenn ich kein gutes Examen mache. Wehe, wenn ich keine gute Figur mache. Wehe, wenn ich keine 3000 Mark im Monat mache. Wehe mir, wenn ich keine gute Partie mache. Wehe mir. Aber Freunde, darauf kommt es letztlich gar nicht an. Gott will etwas aus uns machen, seine Kinder. Gott will etwas aus uns schaffen, seine Jünger. Gott will etwas an uns herausstellen, nicht self-made man, sondern müsste man sagen, God-made man, von Gott gemachte Leute, von ihm geschaffen und geprägt. Und deshalb sagt er zu Abraham, geh aus der Welt der großen Worte und gemeinen Sprüche, verlass dich jetzt nur noch auf mein Wort. Geh aus der Welt der großen Ängste und tiefen Furcht, verlass dich auf meine Liebe. Und geh aus der Welt der großen Streitereien und schrecklichen Kriege und verlass dich auf meinen Frieden. Erich Fried, der deutsch-jüdische Schriftsteller, der schreibt in seinem Gedicht, wenn ich mich festgelebt habe, muss ich mich lossterben. Eine ganz eigene Formulierung. Wenn ich mich festgelebt habe, muss ich mich lossterben. Wo ist denn mein Verlassen? Es war mir schon ein beeindruckendes Erlebnis in der vergangenen Woche, als wir mit einem Kreis von Mitarbeitern in Österreich waren, Thema Christen in der Diaspora. Und wir hörten doch noch einmal von den Salzburgern. Sie kennen ja zum Teil Salzburg, eine herrliche Stadt. Wir hatten auch großartiges Wetter bekommen, ist klar, wenn wir auf Ausflug sind. Kann in Salzburg nur die Sonne scheinen, wo sonst dort immer der Schnürlregen heruntergeht. Diese Stadt, und dort haben sie gewohnt. Und dann sind wir weitergefahren ins Ennstal, dort bei Radstadt und Schladming, unterhalb des Dachsteins und der Trauerngebirge. Und sehen Sie, und dort oben auf der Ramsau, dort haben sie uns noch einmal gezeigt, jene Scheuer, wo sie zusammenkamen, obwohl es verboten war, in praktisch Untergrundkirchen, um dieses Wort miteinander zu hören. Und ein großer Teil hat dieses wunderschöne Land, dort wo sie doch seit Jahrhunderten gelebt haben, haben dieses Land einfach verlassen müssen und haben es verlassen und sind nach Franken oder nach Ostpreußen ausgewandert. Sehen Sie, sie haben sich nicht festgefressen, sondern sind um dieses Glaubens willen genauso losgezogen. Sehen Sie, man darf nie so tief wurzeln, als dass man sich nicht mehr verpflanzen kann. Christen sind Flachwurzler. Sie können losziehen, es wagen, nicht daran zweifeln, dass auch an einer neuen Stelle mein Lebensbaum anwachsen und gedeihen kann. Und sehen Sie, eigentlich müssten wir nur ein einziges Interesse haben. Und zwar jenes Interesse, dort einmal fest zu wurzeln, wo es in der Offenbarung 22 heißt, mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes, Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und es wird keine Nacht mehr sein. Sehen Sie, es ist nicht wichtig, wo wir tief unsere Wurzeln schlagen. Darauf kommt es an, dass wir einmal an jenem Strom stehen und dort unsere Früchte bringen, wo keine Nacht mehr sein wird. Wo habe ich mich festgelebt? Das ist die Frage heute Abend. Wo habe ich mich festgelebt? Wo muss ich mich lossterben, Freunde? Wo muss ich mich lossterben? Abraham wagt es, zweifelt nicht, denn Glaube ist Vertrauenssache. Er wagt. Das ist das eine. Und das andere. Er wohnt. Und jetzt gehen Sie mit mir, das ist die zweite Station, die dieser Apostel hier unterstreicht, gehen Sie mit mir von Ur in jenes wunderschönes Land Kanaan. Was für ein Landstrich zwischen der Hafenstadt Sidon und unten der Palmenstadt Tamar. Im Norden der See Kinneret, später Genezaret genannt, und in der Mitte die Jordanebene, im Süden das Tote Meer. Südlich und westlich die fruchtbare Felder, wirklich ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Dort nach Irrungen und Wirrungen ist Abraham mit seiner Familienkarawane angekommen. Endlich ein Platz, wo er bleiben kann. Kein Stall, keine Scheunen, kein Wohnraum, keine Stadt mit einer Mauer drumherum. Er baut jetzt. Natürlich baut er. Und wir würden am liebsten hören, natürlich baut er ein Kinderheim für Waisen, er baut ein Spital für die Kranken, er baut ein Entwicklungszentrum für die Unterentwickelten. Stattdessen treibt er Heringe in den Boden, spannt seine Seile über den Platz und legt seine Teppiche darüber. Abraham baut, aber er baut nur ein Zelt. Abraham wohnt im Zelt. Und Abraham lebt im Zelt. Kein Quadratmeter gehört ihm, kein Stück Erde ist sein Eigentum, kein Grundstück ist ja, wie wir gehört haben, auf sein Eigentum eingeschrieben. Er ist Zelter, Camper, Fremder. So wie der auch ist, von dem Matthäus sagte, dass er ein Sohn Davids sei, des Sohnes Abrahams, nämlich Jesus selber. Der liegt in Windeln, in einer Futterstelle. Später sagt er von sich, dass die Füchse Gruben haben und die Vögel Nester, aber der Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegen könne. Und am Schluss nehmen sie ihm noch die Kleider weg und setzen ihn in einem geliehenen Grabe bei. Über das Fremder sein, Camper sein, Zelter sein, kommt er in dieser Welt nicht hinaus und kommen wir auch nicht hinaus. Das Haus, das sie sich so schwer erkämpft und schließlich auch erbaut haben, ihr Haus, ein Zelt, ihre Wohnung, die sie sich so schick und gemütlich eingerichtet haben und auf die sie sich freuen, wenn sie wieder gesund heute Abend dort ankommen und die Tür zuschließen können, wissen Sie, ein Zelt. Doch unsere Wohnung, unsere Zimmer, nur Zelte, unser Leben, dass wir so stolz präsentieren, ein Zelt, das wir verlassen müssen. Ich weiß, dass ich meine Hütte, mein Zelt bald verlassen muss, sagt Petrus. Und als ich heute einen Brief eines Missionars aus Thailand bekam, dann schrieb er: Bei uns sind die letzten Wochen vor unserem Heimataufenthalt angebrochen. Wir sind wieder einmal daran, unsere Sachen auszusortieren und Kisten zu verpacken. Wie oft haben wir schon eigentlich unsere Sachen ein- und ausgepackt? Wie viele Wohnungen haben wir in den zurückliegenden Jahren eingerichtet? Er schreibt, das Abbrechen der Zelte ist jedes Mal eine gute Erinnerung daran, dass wir beweglich bleiben sollen. Wissen wir das auch noch? Wo sind unter uns die fröhlichen Fremden, die in dieser Welt nicht mehr wollen als 2 Quadratmeter, weil sie außer Gott und keinem Glück wissen? Wo sind unter uns die getrosten Camper, die in diesem Leben nicht mehr wünschen als einen Standplatz, weil sie sich von Gott eine Wohnung versprechen? Wo sind unter uns die zuversichtlichen Zelter, die auf dieser Erde nicht mehr beanspruchen als einen Mietvertrag auf Zeit, weil sie mit der Ewigkeit rechnen? Der einfache Bandweber aus Mülheim, Gerhard Verstegen, bewies seine königliche Freiheit, wenn er eines meiner Lieblingslieder gesungen hat. Wer will, der trag sich tot. Wir reisen abgeschieden, mit wenigem zufrieden und brauchen's nur zur Not. Und wir kommen ja daher wie die Lastesel, die unter der Last zusammenbrechen. Sicher kann das keiner auf Anhieb singen. Terstegen hat eine lange Glaubensschule hinter sich gebracht. Ich bin schon so viel umgezogen, habe ich damals erwähnt. Ich bin schon viel umgezogen, hat mir einer gesagt. Ich schlage die Nägel nur noch halb ein. Das ist mir doch geblieben. Sehen Sie, Christen schlagen die Nägel nur noch halb ein. So leben wir in unseren Wohnungen. So leben wir in unseren Häusern. So leben wir in unserem Leben mit halb eingeschlagenen Nägeln, weil wir weiterziehen. Einer besuchte mich und fragte, Sie wohnen aber schön. Prima wohne ich hier. Stuttgart ist schön. Und dann sagte er, das gehört Ihnen. Sag ich, ja, was heißt gehört mir? Das ist eine Dienstwohnung. Aha. Dann passte er auf und sagte, ja, sagen Sie mal, wenn Sie in einer Dienstwohnung wohnen, dann müssen Sie ja da wieder ausziehen. Dann sage ich, ja. Und dann schaut er mich ganz traurig an. Und dann fragte ich ihn, wo wohnen Sie denn? Und dann sagte er strahlend, wissen Sie, ich wohne im eigenen Haus. Und ich fragte ihn, und dort müssen Sie nicht ausziehen? Und dann sagte er, wie meinen Sie das? Ich frage nur, sagte ich, und dort müssen Sie nicht ausziehen? An dieser Stelle ging das Gespräch abrupt zu Ende. Im eigenen Haus müssen wir auch ausziehen. Allenfalls eine Dienstwohnung auf Zeit haben wir, auch wenn es selbst bezahlt ist. Wir ziehen alle aus. Die Frage ist nur, wo ziehen wir hin? Wo ziehen wir hin? Abraham wohnte im Zelt. Denn Glaube ist Vertrauenssache, wohl dem, der ein Zelter und Camper in dieser Welt ist. Und das Dritte. Er wartet. Er wartet. Jetzt noch die Station Gerar. Geradewegs zwischen Kadesh und Schur, irgendwo im Südland. Das ist also die dritte Station, die dieser Apostel unterstreicht. Im Schatten eines Baumes, so müssen wir uns vorstellen, abseits sitzt Abraham. Er ist alt geworden. Wir haben das letzte Mal gehört, der 100. Geburtstag liegt weit, weit zurück. Vielleicht nehmen wir uns einen Augenblick die Zeit und setzen uns neben diesen Abraham. Und dann hören wir diesem alten Mann zu. Und dann sind wir ganz sicher, er wird doch von früher erzählen. Was hat denn dieser Mann alles erlebt? Die Sache mit dem Lot und dem Untergang von Sodom und Gomorra. Sehen Sie sich vor, die Geschichte mit Isaak und der Opferung auf dem Moria. Und dann der Tod Sarahs und das Begräbnis in Machpela. Ein endlos Band von Bildern zieht an seinem Auge vorüber, wenn er an seine Vergangenheit denkt. Aber interessanterweise, Abraham bleibt nicht an der Vergangenheit hängen, sondern wendet sich der Zukunft zu. Er klebt nicht am Gestern, sondern streckt sich nach dem Morgen. Er hält nicht Rückblick, sondern er hält Vorblick. Er wartet auf dem Tag, an dem er weiterreisen muss. Er wartet auf das Dach, das nicht mehr eingerollt wird. Er wartet auf die Stadt, wie es hier steht, die einen festen Grund hat und deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Das Zelt ist nicht das Letzte und die müden Glieder sind nicht das Letzte und die schweren Gedanken sind nicht das Letzte und meine Schmerzen sind nicht das Letzte und meine Schwermut ist nicht das Letzte. All das, was mich bedrückt und bedrängt und niederhält, ist nicht das Letzte. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Warum immer wieder diese Rückblenden, die es uns so schwer machen und die uns festbinden an hinten? Es kommt der Tag, die Stunde, der große Augenblick. Der Passionsweg ist nicht das Ende der Wege Gottes. Die Kreuzesgestalt des Christenlebens und Christenglaubens ist nicht der Schluss der Gedanken Gottes. Alle Schatten, hören Sie, alle Schatten weichen dem Morgenglanz der Ewigkeit. Und deshalb brauche ich mich meiner Vorfreude nicht zu schämen. Und noch einmal der uralte Vorwurf. Ist das eben nicht doch diese nichtsnutzige Theologie des Hans Guck in die Luft? Werden wir damit nicht in einen Wartesaal gesetzt, anstatt in ein Leben, das uns Freude machen könnte? Ist das nicht das Schielen nach dem Himmel, wo so viele Aufgaben auf unsere Erde warten? Aber ich sage es noch einmal an dieser Stelle. Nur wer Hoffnung hat, hat auch Energie. Nur wer Hoffnung hat, hat auch Energie. Ohne Hoffnung ist alles so kraft- und sattlos. Fragen Sie doch jetzt einen Schüler, der morgen nach den Pfingstferien wieder anfängt. Eines wird ihn aufrichten, nur eines, nicht das, dass er jetzt endlich wieder seinen geliebten Lehrer sieht. Nicht das, dass er jetzt endlich wieder Hausaufgaben machen darf, die er so sehr vermisst in der letzten Woche. Nein, es wird ihn eines aufrichten und wie Sie heute sagen, eines wird Sie motivieren. In 6 Wochen sind Sommerferien. Freunde, das zieht, das richtet auf. Das gibt Energie. Oder fragen Sie einen Verlobten. Ja? In 4 Wochen hat er Hochzeit. Und deshalb weiß er, diese 4 Wochen, die sind voll gefüllt. Ran an die Arbeit. In 4 Wochen ist Hochzeit. Fragen Sie eine Frau, die ein Kind erwartet. In 3 oder 4 Monaten. Dann muss alles gerichtet sein. Die Vorfreude ist die Energie der Christen. Abraham wagt, er wohnt und er wartet. Er zweifelt nicht, denn der Glaube ist Vertrauenssache. Amen.